Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen zu unserem November-Podcast.
Und falls du uns jetzt zum ersten Mal hörst, wir sind Bettina und Christian und wir freuen uns natürlich sehr, dass du dabei bist.
Ja, und wenn du uns immer hörst, hello again, dann freuen wir uns natürlich auch, dass du wieder dabei bist.
Für den November sind wir hier in Lübeck für dich unterwegs gewesen, auf Schatzsuche sozusagen. Und dabei haben wir auch richtig super Sachen gefunden.
Ja, und das auch noch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Einen archäologischen Sensationsfund haben wir für dich. Wir haben neue Literaturstars, Hanse, Abenteuer zum Anfassen oder einen Salon, in dem du noch schöner wirst, wenn das überhaupt noch geht.
Und das Besondere daran, du wirst schöner von außen und von innen. Na, jetzt hast du doch bestimmt Lust bekommen, mit uns durch Lübeck zu kommen, oder?
Ja, und du wirst gleich sehen, es wird ganz großes Kino. Versprochen. Und unser nächstes Thema ist wieder so ein schönes 2-in-1-Thema. Ich mag das ja, man hat so ein Thema und dann findet man noch ein anderes Thema darin. Man macht die Box auf und findet noch eine andere Überraschung. Die Nordischen Filmtage in Lübeck feiern im November ihren 65. Geburtstag. Und es ist das Festival für den nordischen und baltischen Film in Deutschland. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Menge zu entdecken.
So, und jetzt müssen wir die Box nochmal aufmachen. Es geht hier nicht nur um die Nordischen Filmtage, sondern auch um einen archäologischen Sensationsfund.
Ja, aber dazu später mehr.
Genau. Also vom 1. bis 5. November könnt ihr auf den Nordischen Filmtagen 160 Filme sehen oder auch Serienepisoden. Zum Beispiel eine Retrospektive zum Thema Teenie- und Jugendfilme mit dem schönen Titel Schon immer jung. Und ich finde, das passt ja auch gut zum 65. Geburtstag der Nordischen Filmtage.
Ja, der Jubilar ist immer jung geblieben. Genau. Die Filme laufen nicht nur in verschiedenen Kinos, sondern auch in diesem Jahr wieder im Infinity Dome. Der steht am Klingenberg, mitten in der Stadt. Und da laufen Filme und Projekte aus der Sektion Immersion 360 Grad.
Das müsst ihr euch so vorstellen. Der Dome hat einen Durchmesser von fast 20 Metern und einen 360-Grad-Projektor. Das heißt also, die Filme werden auf die gesamte Innenfläche des Domes projiziert. Und ihr habt dann das Gefühl, mitten im Film zu sein.
Ja, der Dom ist so eine Halbkugel. Ihr liegt dann da in Liegestühlen und um euch herum läuft der Film. Und in dieser Sektion bei den 360-Grad-Filmen ist uns einer sofort aufgefallen. Denn hier geht es um einen Lübecker, wir haben es schon gesagt, Sensationsfund. Und der Film stammt von einem Lübecker Filmemacher, der bis zu diesem Film noch gar kein Filmemacher war.
Jetzt müssen wir erstmal sagen, wie der Film heißt. Der heißt Tauche mit uns zum Hanseschiff und Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben hat Dr. Felix Rösch. Hallo Dr. Rösch.
Hallo, guten Tag.
Im Hauptberuf ist Dr. Rösch eigentlich Archäologe und Denkmalpfleger hier in Lübeck und wir haben jetzt einige Fragen an ihn.
Sind Sie sowas wie der Indiana Jones der Unterwasserarchäologie hier in Lübeck?
Ja, ich bin Unterwasserarchäologe, aber in Indiana Jones würde ich mich nicht bezeichnen. Also das hat bei unter Fachkollegen immer so ein Geschmäckle, sag ich mal. Der Indiana Jones nimmt ja gerne Schätze weg und forscht wenig in seinen Filmen. Das ist bei uns eher umgekehrt.
Viel forschen. Alles erhalten.
Genau. Und 2021 waren Sie ja da an einer besonderen Entdeckung beteiligt, hier in Lübeck. Da wurde das Wrack eines alten Schiffes entdeckt, das vor 400 Jahren in der Trave gesunken war. Und dieses Schiff, das war eben kein Kriegsschiff, sondern ein ziviles Handelsschiff. Und es war für die Hanse unterwegs, also das berühmte Bündnis von Kaufleuten im Mittelalter.
Ja, dieses Hanseschiff hatte eine Ladung an Bord, ungefähr 160 Fässer, beladen mit Kalk, der später gebrannt wurde und als Mörtel verwendet wurde. Schiff und Ladung wurden inzwischen geborgen. An den Fässern klebten natürlich Algen und Muscheln, als sie aus dem Wasser gezogen wurden.
Und dieses Schiffswrack aus dem 17. Jahrhundert ist ungefähr 20 Meter lang, 8 Meter breit und hat mehrere Masten. Und es gilt eben als archäologisches Juwel. Dr. Rösch, was ist in diesem 30-minütigen Film zu sehen, der im 360-Grad-Dom gezeigt wird?
Ja, wir nehmen Sie mit auf einen Tauchgang zum Wrack hinunter. Also Sie werden dann erleben, wie so ein Tauchgang am Wrack aussehen ausgesehen hat, als wir dort unten tätig waren. Ich begleite sie dann an verschiedene Punkte im Wrack. Wir werden uns die Funde aus der Kapitänskajüte angucken. Wir werden Details zur Bauweise des Schiffs kennenlernen, etwas über die Ladung erfahren und im Endeffekt auch diskutieren, ja, warum es überhaupt untergegangen ist. Ne? Was verrät uns das Schiff darüber?
Also wir tauchen mit Ihnen runter in die Trave, direkt zum Schiff, aber eben ohne nass zu werden.
Richtig, genau. Also wie die Kollegin schon sagte gerade, bequem im Liegestuhl liegend können Sie mit mir runtertauchen, aber Sie befinden sich mittendrin im Wrack.
Als das Holzwrack damals in 11 Metern Tiefe in der Trave entdeckt wurde, hieß es ja sofort, ein Sensationsfund. Man hatte aber ja schon vorher Schiffe in Flüssen oder auch auf dem Meeresgrund entdeckt. Was macht dieses Schiffswrack so besonders und auch so einzigartig?
Ja, das sind eine ganze Reihe von Aspekten. Zunächst einmal ist es natürlich das erste Hanseschiff aus der späten Hansezeit in Lübeck, was es überhaupt gibt hier in Lübeck. Also Lübeck ist ja bekannt für die Backsteingotik, für UNESCO-Weltkulturerbe, hat natürlich herausragende Baudenkmäler, aber so ein Wrack, das fehlte noch, ne, um diese Hanse abzurunden. Ne. Das ist ja natürlich das, was die ganze Zeit zum Reichtum geführt hat, der Handel über das Meer. Und jetzt hat Lübeck das eigene Wrack und dazu kommt, dass es ein Handelsschiff ist, was wirklich da mit dem Handel in Bezug steht und dass es außergewöhnlich gut erhalten ist. Also wir haben hier das komplette Teil des Hecks gefunden, was in der südlichen Ostseeküste hier eigentlich bisher überhaupt nicht der Fall war. Und das macht das Schiff so besonders.
Das Wrack wurde 2021 bei einer routinemäßigen Untersuchung der Fahrrinne der Trave entdeckt. Weiß man, woher das Schiff kam?
Wir gehen zurzeit davon aus, dass es wahrscheinlich von den schwedischen Inseln Öland oder Gotland kam, weil dort im 17. Jahrhundert im großen Stil Kalk gebrannt und verhandelt wurde.
Und was haben Sie über die Besatzung rausgefunden? Wurden da vielleicht Münzen entdeckt, Reste von Kleidung, Schuhen, Gürtel oder Besteck? Keramikscherben, sowas in der Richtung?
Ja, wir haben so einen kleinen Rundumschlag über das alltägliche Leben der Besatzung herausgefunden. Also wir haben sowohl die einfachen Mannschaftsgrade, die dann eher so mit einfacher Kochkeramik repräsentiert sind oder Pfeifenstile. Aber wir haben auch gehobeneres Geschirr, Fayence aus den Niederlanden und eine Schnapsflasche, wahrscheinlich für Branntwein oder Rum aus London mit einem Londoner Siegel drauf. Das ist dann wahrscheinlich eher dem Kapitän zuzuordnen.
Spannend.
Und weiß man ungefähr, wie viel Mann da an Bord waren?
Ja, da können wir uns zurzeit nur auf Schriftquellen verlassen, die so ähnliche Schiffsgrößen beschreiben. Wir gehen also um die 20 Personen sind da schon an Bord gewesen, ja.
Warum ist das Schiff überhaupt gesunken? Also wurde es versenkt oder ist es auf Grund gelaufen? Was war da los?
Ja, zurzeit haben wir zwei Theorien, die vielleicht auch miteinander zusammenhängen. Es ist einerseits an einer Stelle gesunken in der Trave, die früher sehr, sehr schwierig zu manövrieren war. Wir hatten da Untiefen, eine enge Stelle, Strömungen und Verwirbelungen. Jedenfalls gab es hier einmal eine Navigationsfehler. Das Schiff ist auf Grund gelaufen und deswegen gesunken. Allerdings haben wir auch Spuren eines größeren Feuers gefunden. Und womöglich war das Ursache für den Untergang.
Das Schiffswrack ist inzwischen geborgen und wird dokumentiert. Steht denn schon fest, wo es einmal ausgestellt werden wird?
Nein, das steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Also wir sind, wie Sie gerade richtig sagen, in der Dokumentationsphase noch. Das wird halt alles 3D gescannt, jedes Holz und alles beschrieben. Dann liegt es jetzt im Becken zur Konservierung erstmal, zur Entsalzung. Und es muss jetzt aber auch eine Entscheidung getroffen werden, ob das Wrack auch komplett erhalten werden soll für die Nachwelt und dann so konserviert werden, dass es dann später auch mal als Ausstellungsstück fungieren kann. Aber das ist noch Gegenstand politischer Entscheidungsfindung.
Also nach allem, was Sie bisher erzählt haben, ist das ja eine Frage, die sich selbst beantworten lässt, die man eigentlich nur mit Ja beantworten kann.
Ich finde das so spannend, was Sie da gesagt haben. Also es bietet sich ja an, das zu erhalten, oder?
Aber wenn es nach mir persönlich ging, auf jeden Fall. Ich würde mir das wünschen, ja, so eine Wrackhalle in Lübeck zu haben, wo die Lübecker und Lübeckerinnen und die Besucher von überall her dieses Wrack auch anschauen können.
Wenn ihr Lust habt, mit Dr. Rösch runter auf den Grund der Trave zu dem Schiff zu tauchen, sehen könnt ihr Tauche mit uns zum Hanseschiff am Sonntag, dem 5. November um 13 Uhr im Infinity Dome am Klingenberg im Rahmen der 65. Nordischen Filmtage.
Und am 1. November geht's los mit den Nordischen Filmtagen und sie laufen bis zum 5. November. Das gesamte Programm findet ihr im Netz unter nordische-filmtage.de. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, am 5. November um 13 Uhr, Dr. Rösch, wo läuft der Film dann nochmal?
Ja, da haben wir gerade einiges geplant. Zunächst einmal gibt's das auf YouTube 360 Grad dann zum Nachschauen selber und zum selber Bewegen mit der Maus. Und dann gucken wir, größere Kulturveranstaltungen im Norden, wie zum Beispiel Kieler Woche ist vorstellbar oder in kleinerem Rahmen in Museumsausstellungen noch.
Als wir das Thema vorbereitet haben, ging bei mir sofort, ich weiß nicht, es ist so in diesen tieferen Hirnrinden, es ging zurück in meine Kindheit, ja, als ich mir vorgestellt habe, Mensch, Schätze suchen, Forscher werden, Sie sind es geworden. Haben Sie auch schon als Kind davon geträumt, Schätze zu finden und Archäologe zu werden, Abenteuer zu erleben?
Also Schatz finden, Schatzsuche hat mich da nicht so gereizt, aber vor allem dieses historische Interesse. Ich hatte einen Großvater in Bodenseeregionen, da gab es viele Burgen im Hegau. Das hat mich dann interessiert für die mittelalterliche Geschichte. Und so dann bin ich irgendwann im Norden gelandet und habe mich besonders für die maritime Geschichte des Nordens interessiert. Und ja, ich habe wirklich einen tollen Job hier, das muss ich sagen.
Es wird bestimmt nicht das letzte Schiff oder der letzte Gegenstand gewesen sein, den Sie noch finden?
Bestimmt nicht, nein. Also die Trave ist noch weitgehend unerforscht hier. Da wird sicher noch das ein oder andere Schiff oder auch andere Kulturdenkmäler verborgen sein.
Dann drücken wir die Daumen, dass Sie da noch ganz viel finden.
Ja, vielen Dank.
Und nach dieser Geschichte mit dem Hansewrack habe ich jetzt irgendwie total Lust, mich noch weiter mit der Geschichte der Hanse zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich möchte das auch. Und das geht ja nirgendwo besser als im Europäischen Hanse-Museum. Das ist das größte Museum dieser Art überhaupt, also weltweit das größte Museum zur Hanse. Da können wir 800 Jahre spannende Hanse-Geschichte erleben. Da gibt es alles rund um die Hanse, also dem berühmten Bündnis von Kaufleuten im Mittelalter, zu denen ja auch Städte gehörten und Lübeck als Königin der Hanse.
Ja, das Museum liegt am Rande der Altstadtinsel und wenn ihr euch wundert, warum wir gerade so eine schöne maritime Atmosphäre hier im Hintergrund haben, es gibt hier nämlich im Hanse-Museum Themenräume, die sind aufgebaut wie Kulissen aus der Zeit und wir stehen jetzt hier gerade mitten an einem Fluss, inklusive Möwen, die im Hintergrund schreien.
Das ist nicht nur irgendein Fluss, das ist die Themse.
Es ist die Themse, es ist London.
Und im Hintergrund sehen wir hier sogar das Parlament und den Tower.
Ja, und die Hanse hat nämlich auch mit London gehandelt, ne? Die Geschichte haben wir jetzt auch geklärt und Franziska Evers, mit der wir hier schon stehen, die arbeitet hier als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Moin, Frau Evers.
Moin.
Und Sie kennen hier ja das Museum in- und auswendig, jedes einzelne Stück, was hier ist. Es gibt hier so viel zu entdecken und ich weiß, die Frage ist vielleicht ein bisschen gemein, ja, weil es so viele tolle Sachen gibt, aber Frau Evers, haben Sie ein Lieblingsstück hier im Museum?
Ja, die Frage ist tatsächlich nicht so einfach, aber ich habe mich für einen Brief entschieden eines Kaufmanns der Hanse, Hildebrand Weckinghusen heißt er. Natürlich ist das für mich als Historikerin alles, was Schriftstück ist, total spannend und interessant. Und aus diesem Brief können wir ganz viel über seine Gedanken, sein Privatleben, Anweisungen an seine Frau. Denn man muss wissen, er hat den Brief geschrieben, als er gerade quasi im Knast saß.
Aus welchem Jahr stammt er denn? Weiß man das?
Ja, der Brief stammt aus dem Jahr 1422. Aber von Hildebrand Weckinghusen, das ist nämlich genau das Spannende an der ganzen Geschichte, sind über 600 Briefe erhalten. Das heißt, wir wissen über keinen anderen Kaufmann mehr als über diesen Kaufmann.
Ja, wenn er im Knast saß, hatte er viel Zeit zu schreiben wahrscheinlich, ne?
Ja, richtig. Er hatte viel Zeit zu schreiben und er hatte auch viele Sorgen und Nöten, dass irgendwie seine Geschäfte weitergehen. Und dementsprechend musste er das alles irgendwie regeln von da aus.
Sie hatten gerade erwähnt, er hat seiner Frau per Brief Anweisungen gegeben. Was waren denn das für Anweisungen?
Ja, zum einen hatte das mit seinen Geschäften zu tun, die sie in seinem Namen weiterführen musste. Aber auch total banale Dinge wie, ich brauche eine Hose. Und irgendwie sowas, ne? Also ich brauche Klamotten, schick mir mal was hierher. Und also wirklich Alltag. Und das finde ich halt so spannend daran.
Hat man ja selten sowas, ne? Weil viele der Schriftstücke ja offizielle Schreiben sind und dass man wirklich so einen Einblick ins Privatleben bekommt. Bleibt natürlich noch die entscheidende Frage, warum saß der Mann im Knast?
Das ist ein bisschen kompliziert, sagen wir mal so. Er war mit seinen Geschäften nicht so erfolgreich und im Mittelalter sah das mit Haftung noch ganz anders aus. Da musste der Kaufmann im Zweifel dann selber in den Knast.
Ihr hört es, wir sind schon mittendrin in der Geschichte der Hanse hier im Hanse-Museum. Und ich finde ja, es fühlt sich an, als ob man sich am Eingang des Museums eine Karte löst für eine emotionale und sehr spannende Fahrt durch 800 Jahre Hanse-Geschichte. Das liegt sich ja auch an den Szenen, die hier nachgestellt sind. Da bin ich ja als Besucherin mittendrin. Frau Evers, welche Szenen kann man denn hier sehen und erleben?
Bei uns im Museum kann man insgesamt 7 Szenen begehen und erleben und das fängt an. Also wir machen ja eine chronologische Reise durch die Zeit. Wir starten im 12. Jahrhundert, man sieht im Nebel 2 Schiffe liegen an der Mündung des Flusses Neva. Hier geht es um erste Zusammenschlüsse der Kaufleute. Dann geht es weiter über Brügge im 14. Jahrhundert als wichtigster Handelsort, über die Pest sehen wir auch was. Dann sind wir, wo wir jetzt stehen, in London. Mein absoluter Lieblingsraum. Aber wir haben auch eine Szene zum Hansetag und zum Kontor in Bergen.
Ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist total faszinierend, weil wir stehen hier direkt an der Themse und ich dachte eben, wir stehen in einer Pfütze.
Ja, ich habe den Fuß schon zurückgezogen, weil ich dachte, keine nassen Füße.
Eine Themse-Pfütze, aber das ist keine Pfütze, sondern die ist einfach eine künstliche Pfütze, ist wahrscheinlich aus Plastik irgendwas gemacht. Oder es gibt hier auch im Pestraum verschimmeltes Obst. Das sieht aus wie original verschimmelt und sehr aufwendig gemacht, ein künstlicher Schimmel. Und viele der Kulissen wurden ja auch vom Studio Babelsberg gebaut, also den Filmprofis, also die wissen ja nun wirklich, wie es geht. Es gibt viele Originalstücke hier, die man sehen kann aus der Zeit, unter anderem den Brief, von dem wir gerade gehört haben, Dokumente aus der Zeit der Hanse. Aber es ist eben nicht nur was für Erwachsene, sondern eben auch gerade für Kinder. Gibt es hier so einen Anziehungspunkt im Museum, den Erwachsene und Kinder vielleicht gleichermaßen lieben?
Ja, da ist mir auch sofort wieder dieser Raum hier eingefallen. Dieser Raum ist ja relativ neu, den haben wir ja gerade erst eröffnet. Davor war es unser Raum Brügge. Da betritt man eine Tuchhalle und man kann ganz viel anfassen und diese schönen Stoffe und Metallwaren, ein Kettenhemd, ist total faszinierend. Aber mittlerweile würde ich sagen, ist es hier der Raum London, weil es hier so viel zu entdecken gibt. Man kann hier Schiffsspotting betreiben. Wir haben ein ganz wunderbares Exponat, das lebende Buch. Das ist ein tolles interaktives Exponat, in dem man blättern kann und man kriegt die Geschichte spielerisch erzählt. Ja, also ich würde sagen, hier kommt jeder auf seine Kosten.
Jetzt müssen wir noch mal klären, Sie haben gesagt Schiffsspotting. Was macht man da? Was entdeckt man da?
Na, wir gucken ja hier auf die Themse und hier fahren immer mal wieder Schiffe vorbei. Und wenn man die Station mit seinem Ticket auslöst, dann kann man diese Schiffe sehen, kann sie anklicken und dann schauen, was haben die so geladen und was sind das eigentlich für Schiffe?
Die Hanse, also dieses Wirtschaftsbündnis des Mittelalters, das prägt noch heute Handel und Wirtschaft in Europa. Wo kann man diese Spuren besonders intensiv entdecken, auch hier in Lübeck?
Also erstmal der gesamte Aufbau der Stadt, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Lübeck war, als Lübeck gegründet wurde, viel, viel kleiner. Die Altstadt, die wurde vergrößert. Das war maßgeblich durch die Kaufleute, die brauchten mehr Platz. Dann wurde hier in Lübeck ja das Gründungsviertel ausgegraben. Das sind die frühesten Spuren von Kaufleuten an der Trave. Ja, an der Trave wurde der ganze Handel betrieben.
Wann war das? Also von wann stammt dieses Gründungsviertel?
Frühes 12. Jahrhundert. Und das ist ja das Faszinierende, dass da auch schon ein Kaufmannskeller gefunden wurde. Also früheste Spuren, dass sich hier Kaufleute diesen Platz ausgesucht haben, weil man von hier aus sehr gut handeln kann. Aber auch die gesamte Architektur. Ich meine, ganz Lübeck ist UNESCO-Weltkulturerbe, ein großer mittelalterlicher Baubestand. Größtenteils der rote Backstein, der auch so prägend für viele andere Hansestädte gesamten Ostseeraum ist. Ganz Lübeck ist wirklich eine einzige große Spur der Hanse.
Und das kann man hier im Europäischen Hanse-Museum, kann man das noch vertiefen. Und ihr könnt euch hier wirklich sehr viele Originale auch anschauen. Und das alles sehr plastisch aufbereitet.
Ja, und ganz sinnlich eben auch, wenn man das hier mit allen Sinnen auch erleben kann. Welches Stück hier aus der Ausstellung, Bettina? Wir sind jetzt hier ja schon durchgegangen. Was würdest du mitnehmen? Ich meine, man darf es ja nicht mitnehmen, aber ja, wenn du es dürftest.
Ja. Aber besonders gut gefällt mir ja das Schwert, das wir hier gesehen haben. Dieses Exponat hinter Glas. Frau Evers, was hat das mit diesem Schwert auf sich? Wer hat das denn benutzt?
Ja, man denkt bei Kaufleuten ja eigentlich an friedlichen Handel. Na, wir sagen ja gerne Hanse, der friedliche Vorläufer der EU etc. pp. Aber die Kaufleute waren auch zumindest in der frühen Zeit schwer bewaffnet. Die mussten ihre Waren selber verteidigen, saßen noch nicht zu Hause und haben ihre Waren losgeschickt. Die sind selber damit losgereist. Das ist eine unheimliche, gewalttätige Zeit. Und da mussten sich die Kaufleute und ihre Waren auch selber verteidigen.
Mhm. Habe ich mir ja ein schönes Stück ausgesucht.
Bettina, warum hat mich das jetzt nicht gewundert mit dem Schwert? Also du bist ja manchmal so unterschwellig aggressiv auch noch.
Ich? Obwohl ich so viel Yoga mache. Ja. Kannst mal sehen. Welches Stück ist dir denn besonders ans Herz gewachsen?
Ja, ich habe so eine Keramik gesehen und zwar ist die so einem Vogel nachempfunden. Der Kopf fehlt zwar, aber gerade das finde ich besonders spannend. Also die würde ich gerne, ich glaube, die würde bei uns zu Hause richtig gut aussehen. Man weiß nicht so ganz genau, sie ist so grün glasiert und man vermutet, dass sie eventuell mal ein Haus verziert hat, also so Hausverzierung war. Ich dachte zuerst Vase, aber es scheint ein Ornament zu sein.
Frau Evers, was hat es mit dieser Keramik auf sich?
wir finden viele solcher Stücke, gerade aus dem Mittelalter. Total viele verspielte Krüge mit Gesichtern drauf, die sogenannten Bartmann-Krüge, die waren vor allen Dingen in London. Hausverzierungen, alles so auch teilweise auf Fabelwesen und so weiter. Ich würde einfach sagen, eine unheimliche, humorvolle und kreative Zeit. Auch wenn man das nicht so denken mag vom Mittelalter.
Also kreativ, gewaltvoll, alles zusammen.
Alles zusammen, so wie es heute auch ist, oder?
Alles nebeneinander.
Und wir gehen jetzt noch mal ein bisschen hier durch die Ausstellung und entdecken bestimmt noch ein paar neue Exponate und auch noch neue Geschichten, die wir nicht kennen zur Hanse.
Neue Geschichten aus der Hanse, und wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir hier sein durften.
Ich habe zu danken. Habt Spaß gemacht.
Uns auch.
Ja, jede Menge. Lübeck, das ist die Stadt der Bücher und der Literatinnen und Literaten. Buchkultur wird hier ganz groß gefeiert. Und Lübeck bietet auch jungen, noch unentdeckten Talenten gerne eine Bühne. Zum Beispiel mit den Debütnächten des Buddenbrook-Hauses.
Ganz am Anfang ihrer Karriere, als sie noch niemand so richtig kannte, trat da auch zum Beispiel Juli C. auf und las hier in Lübeck vor Publikum aus ihrem Debütroman Adler und Engel. Heute gehört sie zu den meistgelesenen Autorin Deutschlands. Sie ist ein literarisches Schwergewicht. Allein ihr Roman Über Menschen war mit 440.000 Hardcover-Exemplaren der meistverkaufte Roman des Jahres 2021.
Das muss man erstmal schaffen. Die Debütnächte des Buddenbrook-Hauses stellen noch unbekannte literarische Talente vor. Am 14. November ist es wieder soweit und ihr könnt dabei sein. Und wer weiß, vielleicht ist ja wieder so eine Hochkaräterin wie Juli C. dabei. Und ihr wart dann dabei, ja, und könnt sagen, Mensch, weißt du noch damals, ne, haben wir irgendwie die gesehen, genau. Und jetzt ist sie irgendwie ein Star. Alles ist möglich. Lübeck hat so einen Instinkt für Autorinnen und Autoren, die mal groß rauskommen.
Am 14. November, das ist übrigens ein Dienstag, lesen Marlene Hobrack, Dirk Gieselmann und Anna Rabe. Es gab bereits eine weitere Debütnacht im Sommer, auch mit drei literarischen Talenten und ihren Debütromanen.
Also wenn ich das richtig jetzt gezählt habe, ja, ich bin ja nicht so gut im Rechnen, dann sind das jetzt sechs Menschen, die da
gut gemacht
gelesen haben. Und einer von ihnen erhält dann am Ende den Debütpreis des Buddenbrook-Hauses. Und der wird nur alle zwei Jahre verliehen. Es gibt ihn seit 2003 und er wird vom Lions Club Lübeck-Hanse gestiftet und ist mit 2000 Euro dotiert.
Die Idee dahinter, Talente auszuzeichnen, denen gleich mit ihrem allerersten Werk, das sie veröffentlichen, ein richtig großer Wurf gelingt, so wie damals Thomas Mann mit seinem Erstlingswerk Buddenbrooks, das 1901 erschien und für das er 1929 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Ja, die spannende Frage ist jetzt, wer erhält nun in diesem Jahr den Debütpreis des Buddenbrook-Hauses? Eine Jury trifft die Vorauswahl, wer überhaupt auf den Debütnächten lesen darf. Und ein Mann, der von Anfang an dabei ist, ist der Kulturredakteur Jürgen Feldhoff. Moin, Herr Feldhoff.
Moin.
Herr Feldhoff, jedes Jahr gibt es so viele Neuerscheinungen, gute und auch weniger gute. Wie finden Sie da Bücher mit Potenzial, die dann auch noch Erstlingswerke sind?
Früher war es so, dass wir tatsächlich, die Damen vom Buddenbrook-Haus und ich, auch durch die Verlagskataloge gegangen sind, zweimal im Jahr, und Debütromane rausgesucht haben. Mittlerweile kriegen wir Angebote von Verlagen, weil der Preis ein gewisses Renommee erreicht hat. Und das führt dann dazu, dass wir Jurymitglieder im Jahr also 20 bis 30 Erstlingsromane lesen. Ne?
Das ist ja schon einiges.
Das ist einiges, in der Tat. Nicht? Also wenn man bedenkt, dass die Lesezeit für jeden Menschen begrenzt ist, ne? Die Zeit, die er dafür übrig hat. Aber ich gestehe auch, manche Bücher lese ich an und pfeffer sie in die Ecke. Ne?
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also wenn Sie gleich merken, nach den ersten 20, 30 Seiten, das ist nichts, dann lesen Sie die auch nicht zu Ende.
So ist das. So ist das. Das kommt nicht allzu häufig vor, aber manchmal blättert man auch ein bisschen schneller um in einem Roman. Andere packen einen von der ersten Zeile an und die liest man dann natürlich aufmerksam.
Ist es denn schwierig, sechs Autorinnen und Autoren zu finden am Ende dann für dieses Jahr dann jeweils?
Wir streiten uns in der Jury ganz ordentlich, ne? Und wir waren in den letzten Jahren immer zu viert und vor Vergabe des letzten Preises mussten wir einen fünften Menschen engagieren, weil wir uns nicht einigen konnten. Und der hat dann im Prinzip entschieden, wer den Preis kriegt.
Als Mediator oder
ja,
so.
So ist es, ja.
Und wie ist es jetzt bei diesem Jahrgang, also dem 2023er? Gab es da mehr Einigkeit oder gab es da auch so richtig harte Auseinandersetzungen?
Über die Auswahl der Autorinnen und Autoren, die zu einer Lesung eingeladen werden, haben wir uns sehr schnell geeinigt. Ne? Und ich glaube auch, dass wir kein großes Problem haben werden, uns auf einen Sieger oder eine Siegerin zu einigen. Ja? Das entscheidet sich nach der nächsten Lesung. Da werden wir eine Jury-Sitzung machen und dann auch den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt geben.
Das findet ja dann statt aus den 6 Autorinnen und Autoren, die dann bei diesen beiden Debütnächten gelesen haben.
So ist es. So ist es. Diese Debütnächte sind eine Neuerung in diesem Wettbewerb. Wir hatten früher Einzellesungen und jetzt diesmal auch aus räumlichen Gründen. Sie kennen das Theater um das Buddenbrookhaus. Haben wir uns jetzt entschlossen, 2 Debütnächte mit jeweils 3 Lesungen zu machen.
Es gibt ja Kritiker, die sagen, ich will die Menschen, die das, die Kunst machen, gar nicht kennenlernen, weil das beeinflusst mich dann irgendwie. Wie ist das denn, wenn Sie dann auf den Lesungen jemanden treffen, der besonders gut vorliest vielleicht oder den Sie besonders nett finden, beeinflusst Sie das dann noch? Oder?
Weißt du, nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Kritiker habe ich mir solche persönlichen Zu- und Abneigungen abgewöhnt. Ne? Also ich. Aber ich bin der einzige Kritikerprofi in dieser Jury und insofern kann ich nicht für die anderen sprechen. Aber ich glaube schon, uns geht es vor allen Dingen allen um die Qualität der Literatur.
Eine der Autorinnen, die am 14. November liest, ist Marleen Hobrack mit ihrem Buch Schrödingers Grrr.
Also wird geschrieben G-R-R-R-L, Grrr, also wenn ihr in die Buchhandlung gehen wollt und das Buch bestellen, eine Herausforderung.
Gut, ich glaube, ich habe es einigermaßen geschafft. Sie arbeitet als Journalistin, Marleen Hobrack, und in ihrem Buch geht es um eine Hochstaplerin wider Willen. Es ist eine Geschichte über eine junge Frau, die keinen Platz in der Gesellschaft findet. Marleen Hobrack ist heute auf der Frankfurter Buchmesse, deshalb kann sie nicht hier sein. Sie hat uns aber etwas aus ihrem Buch vorgelesen und uns eine Sprachnachricht geschickt.
Das Problem liegt im Innern. Gleich hinter der Tür. Sobald man sie öffnet, gelangen unschöne Dinge zum Vorschein. Der Briefkasten ist eine Blackbox, wie Schrödingers Giftbox, in der die Katze sitzt, und bevor man die Box öffnet, kann man nicht wissen, ob die Katze tot oder nicht tot ist. Bis zum Öffnen ihres Briefkastens war auch Mara erledigt und nicht erledigt. Erledigt für den Fall, dass Mahnungen und Rechnungen auf sie warteten. Nicht erledigt für den Fall, dass sie ausgeblieben waren. Bis zum Öffnen der Box starb sie 1000 Tode, nicht nur einen, wie die Katze. Augen zu und durch. Mara rammte den Schlüssel ins Schloss. Der Gegendruck verriet ihr, dass der Briefkasten bis zum Bersten gefüllt war. Kasten auf. In einem sonderbaren Anfall Mutes öffnete sie die Umschläge.
Und das war ein Auszug aus Schrödingers Grrr, der Titel mit der Herausforderung bei der Aussprache, gelesen von der Autorin. Herr Feldhoff, warum ist das Buch von Marleen Hobrack in die Endauswahl gekommen?
Weil es ein ausgesprochen interessant geschriebenes Buch ist, mit einer interessanten Thematik. Und es ist, wie gesagt, gut geschrieben und für ein Debütwerk erstaunlich.
Ein weiterer Kandidat, der es in die Endauswahl geschafft hat, ist Dirk Gieselmann mit seinem Roman Der Inselmann. Auch er ist Journalist. Sein Roman Der Inselmann ist das Porträt eines Außenseiters, der mit seiner Familie auf eine Insel zieht, weil er sich aus der Gesellschaft zurückziehen will. Dirk Gieselmann hat uns netterweise auch etwas aus seinem Roman Der Inselmann vorgelesen und als Sprachnachricht geschickt.
An jenem Dezembertag also, da Hans einen Stein vom Ufer in den See warf, soweit er nur konnte, im Winter schlechthin, kälter als die meisten zuvor und alle danach, beginnt diese Geschichte. Wir sehen die konzentrischen Kreise, aber nicht mehr den Stein, der sie verursacht hat. Er ist sogleich in die Tiefe gesunken. Die Kreise dehnen sich aus, Träger simpler Signale, lesbar für ein paar Augenblicke. Sie brechen lautlos am Ufer, dann verschwinden auch sie. Schade um sie, aber wer trauert um Wellen? Der See tut es nicht. Er beruhigt sich bald wieder. Glatt liegt er da und scheint derselbe zu sein wie zuvor. Und doch ist er ein anderer. Ein Stein mehr liegt auf seinem Grund.
Und das war jetzt ein Auszug aus Der Inselmann, gelesen vom Autor. Herr Feldhoff, was hat Sie am Inselmann überzeugt?
Es ist eine ausgesprochen seltsame Geschichte. Wenn jemand sich mit seiner Familie unter den seltsamsten Umständen auf eine Insel in einem Binnensee zurückzieht, der Sohn dann irgendwann einmal ausbricht aus dieser Isolation und alle möglichen Dinge erlebt. Ein sehr reizvoller Plot, ein sehr reizvolles Szenario, was da beschrieben worden ist.
Außerdem liest als dritte Debütantin die Autorin Anne Raabe aus ihrem Roman »Die Möglichkeit von Glück«. Darin geht es um eine junge Frau, die in der DDR geboren wird und dann im wiedervereinigten Deutschland aufwächst. Auch von Anne Raabe haben wir eine Leseprobe bekommen.
Du versuchst dich zu erinnern. Da ist das Meer, die Ostsee mit ihrem trüben, unruhigen Wasser, das rhythmisch an Land fährt, niemals lautlos. Der Hafen und die alten Speicher, die Kräne der Werft und die Fischerboote. Da ist die Wasserkunst auf dem Marktplatz, unter dem ein Trommler hausen soll, der nächtens in ewiger Verdammnis seine Schläge tun muss. Der Kirchturm ohne Schiff, der alle Stunde läutet. Die schaurige Ruine hinter dem Bauzaun, die auch einmal eine Kirche war. Und da sind die engen Gassen mit ihrem Kopfsteinpflaster. An dieser Ecke war der Obstmarkt. Dort legte die Tante ein paar Bananen auf die Waage und Apfelsinen. Gegenüber der Imbiss, in dem ihr neuer Freund arbeitete und Mutter und dir Pommes mit Ketchup machte. Der Weg zu den Großeltern führt den Russenberg hinauf, vorbei an der alten Kaserne. Früher hätten die Russinnen ihre Pelzmäntel in der Stadt ausgeführt, erzählt man dir, aber das war zu der Zeit, als diese Straße noch Rosa-Luxemburg-Straße hieß und auf die Kalibknecht-Straße führte, was die Eltern immer sagen, wenn sie dich etwas holen schicken bei Freunden. Da ist die erste Wohnung, ohne Toilette und Badezimmer. Da die zweite. Drei Zimmer, Küche, Bad und ein separates WC. Gegenüber der Spielplatz, auf dem die Nazis saßen. Gleich um die Ecke die Wohnung von Tante Sabine und deiner Cousine Katja. Die Zimmer voller Aschenbecher und mit dem Barbie-Mobil und den Videokassetten vom Polenmarkt, die Katjas neue Väter ihr mitbrachten. Wie du den Duft von kalten Zigaretten liebtest, wenn die Tante dir einen abgetragenen Pullover von Katja schenkte. In den Sandkästen vor dem Kindergarten stecken Besenstiele. Sie sind mit bunten Bändern aus Krepppapier umwickelt, Flieder hängt an ihnen und Luftballons. Es ist Juni, Kindertag, und es regnet. Aus dem flachen Gebäude hörst du dich und die anderen singen. Liebe, liebe Sonne.
Das war Anne Raabe aus ihrem Roman »Die Möglichkeit von Glück«. Der Roman war bereits für den Deutschen Buchpreis nominiert und steht aktuell auf der Spiegel-Bestsellerliste. Herr Feldhoff, warum hat die Jury dieses Buch ausgewählt?
Ich kann mich da ganz kurz fassen, weil es unglaublich gut ist.
Super. Mehr sollte man dazu
sagen. Ein Hauptsatz.
Sehr schön.
Ist es da der Plot oder ist es der Stil, in dem sie geschrieben hat?
Es ist sowohl der Plot als auch der Stil, in den sie geschrieben hat. Es ist eine Art von Historienroman. Es ist ein Familienroman. Und er ist unglaublich tiefschäurig flügend, wenn man so will, in die eigene und in die deutsche Geschichte hineingehend. Sie hat da sehr interessante Verbindungen zwischen dem NS-Regime, dem DDR-Regime und unserer Zeit aufgezeigt. Und das ist, wie ich finde, auch noch ganz ausgezeichnet geschrieben.
Und am 14. November könnt ihr Anne Raabe, Marlene Hubrack und Dirk Gieselmann live hören, wenn sie aus ihren Büchern vorlesen. Begleitet wird der Abend durch Live-Musik auch noch und in einem abschließenden Gespräch sprechen die drei Nominierten dann über ihre Schreiberfahrungen. Los geht es um 19 Uhr in den Mediadocs in der Willy-Brandt-Allee 31.
Und Karten könnt ihr im Netz buchen über die Seite des Buddenbrook-Hauses. Eine Frage habe ich jetzt doch noch, Herr Feldhoff. In all den Jahren, die Sie jetzt in der Jury sind, Sie haben ja die Karrieren der Autorinnen und Autoren beobachtet. Gab es da auch Entscheidungen, von denen Sie gesagt haben, ärgerlich, dass wir diese Kandidatin oder den Kandidat nicht nominiert haben?
Im Nachhinein gesehen Ja, aber das ist wahrscheinlich in allen Wettbewerben so, egal um welche Art von Kunst es sich handelt. Aber das war auch eher selten, ne? Und es gibt eben solche herausragenden Debüts, die auch so ungewöhnlich sind, dass man sich immer wieder gern daran erinnert und sich auch aus dem Bücherschrank nimmt. Das sind zum Beispiel die 7 Tage von Simon Strauss. Ein dünnes Büchlein, eigentlich gar kein Roman, sondern im Prinzip eine etwas längere Novelle, aber ein wunderbar gelungenes Buch, wie ich finde.
Von denjenigen, die dann Karriere, eine große Karriere gemacht haben und die Sie nicht ausgewählt haben, würden Sie da auch noch einen Namen nennen?
Nee, das waren so viele mittlerweile. Nee, Sie müssen bedenken, ich bin seit 2001 in der Jury, also seit Beginn dieses Wettbewerbes, und das sind 22 Jahre, 30 bis 40 Bücher pro Jahr, da geht einem schon mal was verschwunden.
Aber schön ist ja dann, dass die trotzdem Karriere gemacht haben, sie haben ihren Weg gefunden.
Also wenn wir jetzt schon mal einen Vielleser und Literaturprofi hier haben, und Weihnachten ist ja auch nicht mehr weit weg, Herr Feldhoff, haben Sie so ein Buch, von dem Sie sagen, ja, das ist irgendwie der Killer, also der erobert das Herz eines jeden Beschenkten oder einer Beschenkten?
Ach, das ist ganz, ganz schwierig, weil die zu Beschenkenden so verschieden sind, nicht? Und so verschieden ist eben auch die Literatur. Ich kann Ihnen da gar keine konkreten Vorschläge machen. Was sich lohnt, ist immer, man setzte sich in eine Buchhandlung. Die haben ja alle Leseecken mittlerweile, nehme sich den einen oder anderen Roman und lese selber mal rein, ne? Und verlasse sich nicht unbedingt auf Bestsellerlisten.
Und was ist Ihr aktueller Favorit?
Mein aktueller Favorit ist das letzte Buch von T.C. Boyle. Das ist ein Autor, den ich sowieso sehr schätze, ne? Und den habe ich mit großem Vergnügen gelesen.
Und wie heißt der Roman?
The Blue Skies.
Den haben wir noch nicht gelesen, weil wir lieben T.C. Boyle nämlich auch sehr.
Genau. Und Herr Feldhoff, es gibt ja Bücher, die man alle paar Jahre immer wieder liest. Haben Sie so ein Buch, das Ihnen so am Herzen liegt, dass Sie es immer wieder lesen?
Zum Ärger meiner Frau ist das Der Zauberberg von Thomas Mann. Ne?
Und warum zum Ärger Ihrer Frau?
Sie behauptet immer, das sei meine Bibel. Aber das stimmt nicht. Obwohl man da ähnlich wie in der Bibel zu allen möglichen Themen was findet. Ich finde den Roman, der jetzt ja 100. Geburtstag hat im kommenden Jahr, finde ich unglaublich gut, unglaublich gelungen, unglaublich vielseitig. Es macht mir ganz einfach Spaß, manche Kapitel immer wieder mal zu lesen.
Herr Feldhoff, wir wünschen Ihnen noch viel Lesefreude und weiterhin gute Arbeit in der Jury.
Danke. Gute Wünsche kann man immer brauchen.
Das war schön.
Wir sind jetzt schon wieder unterwegs in Lübeck, und wenn wir durch die Warmstraße gehen und zur Nummer 93 kommen, an der Ecke Ballor vor, da sehen wir immer diesen Eckladen. Und wir haben schon 1000 Mal gesagt, jedes Mal, wenn wir da vorbeigehen, da müssen wir endlich mal reinschauen.
Das machen wir jetzt einfach mal. Wir stehen vor dem Geschäft mit der großen Fensterfront. Draußen steht dran Salon Schönheiten oder auch Liebling, mach dich schön für mich oder lass dich von mir unter die Haube bringen. Das klingt doch spannend, oder?
Fantastisch. Also noch ein Grund mehr, jetzt hier reinzugehen und der Sache auf den Grund zu gehen, was es damit auf sich hat.
Weil auf den ersten Blick sieht man nämlich gar nicht so genau, was sich hier in dem Geschäft befindet.
Wir sind drin und hier steht jetzt Nicole Köhler. Ihr gehört nämlich der Laden. Sie hatte die Idee dazu. Moin, Nicole.
Na, hallihallo.
Moin, Nicole.
Der Laden ist sehr groß. An den Fenstern stehen schöne Tische und Sessel aus den 50er Jahren. Und wir haben das Gefühl, dass wir gerade so mit der Zeitmaschine ein paar Jahrzehnte zurück in der Zeit gereist sind.
Genau. Und hier im Laden steht ein weißes Klavier. Es hängen Kronleuchter von der Decke. Überall steht schönes altes Geschirr, zum Beispiel auch edle Sammeltassen, Kaffee und Teekannen. An den Wänden hängen Bilder und es gibt hier auch einen Tresen. Es könnte also ein Café sein, aber dann in der Ecke des Ladens entdecke ich hier gerade historische Friseurstühle mit roten Ledersitzen. So wie man das aus Filmen aus den 50er Jahren kennt. Und Nicole, das ist ja hier eine ganz interessante Mischung, die du hier zusammengebracht hast.
Ja, das stimmt. Also ich konnte auch lange üben. Das ist Geschäft Nummer 7 bereits. Und ja, wir haben tatsächlich versucht, die schönsten Dinge zu erhalten und es so gemütlich zu gestalten, wie nur irgend geht. Und die Überschrift für mich besteht ja darin, zu sagen, wo empfängt man seine Gäste? Im Salon.
Genau, und genau so wirkt das hier, weil hier stehen mehrere Tische auch, Sofas, Sessel. Und dein Motto ist ja auch so ein bisschen 50er Jahre.
Das Tolle hier ist, man kann hingucken, wo man will. Man entdeckt immer neue Details. Und wir haben ja jetzt gesagt, was ist das hier eigentlich für ein Laden? Ja, ist das ein 50er-Jahre-Möbelgeschäft?
Ja, immer noch nicht so genau.
Wir haben es noch nicht so wirklich aufgelöst. Und um es nicht zu spannend zu machen, wenn man erstmal drin ist, wird ziemlich schnell klar, es ist ein Friseursalon.
Es ist in erster Linie einmal eine absolute Wohlfühloase. Ganz gleich für welchen Bereich? Fürs Friseurhandwerk, für das Kaffeekränzchen, für andere Events. Eine kleine Begegnungsstätte und ja, mehr kann ich, fällt mir gerade gar nicht ein.
Das ist ja schon, Nicole, eine ganze Menge. Und es kommt ja immer wieder vor, dass Menschen hier reinkommen, sich hinsetzen und sagen, kann ich jetzt einen Kaffee bekommen? Es ist ja kein Kaffee hier. Wie reagierst du dann?
Je nach Zeit, nach Stimmung, beziehungsweise auch, wir können ja nicht anfangen, jetzt jedem zweiten Kaffee auszugeben. Ne? Also das ist unschaffbar, aber ich verbinde das dann mit einer Kommunikation, einer Einladung zum Beispiel für ein Event, was dann zufällig gerade in der Nähe ansteht. Und da gibt es dann ja auch ein kleines Getränk, was man sich bestellen kann. Ne, das sind dann Sondergenehmigungen, die ich einreichen muss für solche Veranstaltungen, weil wir tatsächlich im Alltagsgeschäft kein Kaffeebetrieb sind.
Aber für spannende Leute hast du immer ein nettes Wort und dann gibt es auch schon mal ein Glas Wasser.
Immer, natürlich.
Nicole, dein Thema sind eindeutig die 50er Jahre. Warum hast du dich für die 50er Jahre entschieden?
Also es fing im Grunde genommen mit der Frisur an, die tatsächlich mir persönlich wahnsinnig Spaß gebracht hat, das zu erstellen und das auch weiter zu lehren. Denn die Friseurbranche heute ist in den Bereichen gar nicht mehr so wirklich ausgebildet. So, und das sind noch wirkliche Haararbeiten und alles, was dazugehörte. Ein schönes Make-up, ein tolles Kleid oder ein besonderer Schuh. Das fand ich immer schon sehr schön. Und die Möbel sowieso. Ich war noch nie ein IKEA-Mensch.
Das sieht man hier.
Ich liebe auch Sachen, die Geschichte haben, die schon irgendwas erlebt haben. Das mag ich sehr, ja.
Nicole, du hast es schon gesagt, wir haben das kurz angesprochen. Salon Schön ist viel mehr als ein Friseursalon. Du machst hier Veranstaltungen, zum Beispiel auch Lesungen. Du hattest auch schon eine Swingband hier, die hier gespielt hat. Was planst du jetzt als nächstes, speziell jetzt für den November?
Also im November ganz dringlich planen wir einen Flohmarkt, da auch immer wieder Gäste reinkommen und sich erkundigen nach einem Gedeck Sammeltassen oder eine Stehlampe. Ist es also tatsächlich so, dass ich auch Sachen veräußere, wenn ich denn bereit bin, mich davon zu trennen. Und wir Frauen, wir kennen es alle, die Männer wahrscheinlich ebenso, haben oft ein Übermaß an Garderobe im Schrank und wünschen sich doch mal was Neues.
Hast du da ein Datum?
Ja, kleinen Moment.
Nicole legt jetzt gerade das Datum fest. Sie guckt im Kalender nach, der hinter der Theke liegt. So, jetzt wird geblättert.
Ja, und ihr seid live dabei, wenn dieser Termin gerade gefunden wird.
Nicole hat ihn.
Der 11. November 2023 wird ein meisterhafter Flohmarkt. Die 11 ist eine Meisterzahl, nicht mehr zu reduzieren in der Numerologie. Das kann nur toll werden. Also kommt vorbei und bringt unbedingt eine Tasche mit.
Ja. Und dann planst du ja hier auch für die Wochenenden noch ein, wie soll man das sagen, ein Strick-Happening.
Ja, tatsächlich ist das nicht ganz uneigennützig. Ich liebe Handarbeiten. Und jetzt kommt die ungemütliche Jahreszeit. Keiner sitzt ja so gerne das ganze Wochenende allein auf seinem Sofa mit seinen Handwerksarbeiten. Und meine Vorstellung ist, sonntags ab 15 Uhr, wer möchte, mit seiner Handarbeit stricken, häkeln. Es steht hier sogar auch eine Nähmaschine zur Verfügung, die gerade in der Reparatur bearbeitet wird. Der kann gerne sich dazu gesellen, Ideen austauschen. Nett muss der Mensch sein, das setze ich einfach voraus. Wer möchte, bringt ein Gebäck mit und ansonsten für ein Wasser oder einen Kaffee oder einen Tee wird wahrscheinlich eine Spendendose aufgestellt werden. Das weiß ich noch nicht, das ist eine völlig neu entstandene Idee. Auf alle Fälle die gemütliche Jahreszeit, nicht alleine auf dem Sofa zu sitzen mit seiner Wolle, sondern mal bei dem anderen was abgucken können. Ich will ja unbedingt wissen, wie man eine Kellerfalte strickt.
Also wenn ihr das wisst,
ja.
Kellerfalte auf jeden Fall auch hier vorbeikommen.
Das musst du jetzt nochmal erklären, Nicole. Eine Kellerfalte, was ist das?
Ach ja, wenn ich das so genau erklären könnte. Ich habe auf alle Fälle ein ganz entzückendes Strickkleid gesehen, das vorne über dem Busen in Falten gestrickt ist. Und diese Falte nennt sich Kellerfalte. Und das ganze Stück sieht nachher aus wie eine Glocke, wenn man sich dreht wie ein kleines Mädchen und sich freut, dass man das Kleid fertig hat. Nur bis dahin muss ich erst mal wissen, wie das funktioniert.
Ja, also dafür brauchst du dann die Kellerfalte. Und Nicole, am Sonntag soll es hier losgehen im November mit deinem Strick-Happening. Ab wie viel Uhr?
Ab 15 Uhr. Also ich werde in jedem Fall da sein, Licht anmachen, die Tür öffnen und ja, Leute, lasst mich hier nicht alleine sitzen.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Man kann sich hier auf den unterschiedlichsten Stühlen frisieren lassen. Es gibt ja diese ganz alten Frisierstühle. Es gibt aber auch 4 Kinosessel. Wo hast du die denn her?
Tatsächlich bin ich in Lübeck in der Mengstraße damals vorbeigefahren und habe das Plakat im Fenster gesehen, Kinostühle zu verkaufen. Wow, habe ich gedacht, super. Und habe gleich Kinostühle gekauft. Da hatte ich noch gar kein Geschäft. Aber mir war schon immer klar, wenn, dann dürfen es solche Stühle sein.
Und das passt ja auch, weil ich habe den Eindruck, so ein Haarschnitt, das ist hier das ganz große Kino, oder?
Ja, absolut.
Man hat ja hier so ein bisschen das Gefühl, auf so einer Zeitreise in die 50er Jahre zu sein, wenn man in deinem Laden ist. Ich könnte theoretisch mir eine Frisur aus den 50ern bei dir machen lassen.
Ja, sehr gerne sogar.
Hättest du da eine Idee für meine Haare? Also ich habe ja, also meine Haare sind ja so etwas mehr als schulterlang. Was könnte man da machen, Nicole?
Ja, entzückend. Ich würde das auch tatsächlich ein bisschen in Wellen arbeiten. Du hast ja ein sehr puppenhaftes Gesicht, dass das so ein bisschen verspielt rüberkommt. Und ich würde dir einen kleinen Knoten an der Seite stecken.
Das stelle ich mir spannend vor.
Würde ich auch gerne sehen. Im Hintergrund hört ihr gerade eine, wie nennt man das, Schermaschine?
Ja.
Genau, da wird mich gerade ein Herrenhaarschnitt gemacht. Wenn ihr das alles selbst mal erleben wollt, dann müsst ihr in die Warmstraße 93 kommen, Ecke Ballauer Vor. Und es gibt viele gute Gründe herzukommen. Eben wie gesagt, wenn du zu lange Haare hast, wenn die dringend geschnitten werden müssen oder wenn du schöne Möbel sehen willst, tanzen willst, eine Lesung hören willst oder eben stricken. Ne?
Stricken am Sonntag im November. Mhm.
Lübeck ist, ihr wisst es vielleicht, die Weihnachtsstadt des Nordens. Es gibt hier nicht nur einen Weihnachtsmarkt, sondern ihr könnt hier sogar in unterschiedlichen Weihnachtswelten in Weihnachtsstimmung kommen. Und traditionell geht es los Ende November, ganz genau gesagt am 27. November mit den meisten Weihnachtsmärkten.
Den ersten Weihnachtsmarkt gab es hier in Lübeck bereits 1648. Das ist urkundlich belegt. Und eine große Rolle spielten damals schon die Kunsthandwerkermärkte. Und das ist ja bis heute so geblieben. Mehr darüber weiß Kulturvermittlerin Annette Rusch. Ja,
moin, Annette.
Moin, ihr zwei. Schön, euch zu sehen.
Man könnte auch sagen, in diesem Fall unsere Weihnachtsexpertin. Ne?
Ach, schön, wenn ihr das so seht. Danke.
Ja. Annette, wie war das damals auf den ersten Weihnachtsmärkten hier in Lübeck? Was haben die Kunsthandwerker oder überhaupt die Menschen, die da Ware angeboten haben, damals Mitte des 17. Jahrhunderts verkauft?
Ja, ähnlich wie heute wurden auf den Kunsthandwerkermärkten nicht nur Dinge verkauft, die hübsch aussehen, sondern Dinge vor allem, die zu gebrauchen sind. Der Schuster hatte dort seinen Stand, der Pantoffelmacher, der Hutmacher, Korbflechter und auch Kämme beispielsweise wurden gefertigt und dort verkauft.
Annette, der Kunsthandwerkermarkt war ja auch deswegen etwas Besonderes für die Menschen hier in Lübeck, weil es noch keine Geschäfte gab, so wie wir das heute kennen, oder?
Ja, das ist richtig. Während wir heute immer warmen Fußes und kuschelig durch die Geschäfte butschern können, also gerade heute ist so ein Tag, ihr hört es nicht, aber es regnet, wäre so ein Tag, wo man froh ist, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das war damals anders. Damals gab es überall kleine Buden in der Stadt und an einzelnen Ständen wurden Waren verkauft. Die Schüsselbuden zum Beispiel heißen so, weil dort Schüsseln verkauft wurden.
Gab es damals eigentlich auch schon Weihnachtsbäume auf dem Weihnachtsmarkt?
Ja, die Weihnachtsbäume ganz groß auf den Märkten sorgten immer für einen angenehmen Geruch, wenn man über den Markt ging. Die Kuchenbäcker haben den Geruch natürlich ergänzt und so stellt sich die feierliche Stimmung dann immer toll ein.
Ganz spannend. Man denkt sich mal, das war damals alles ganz anders, aber viele Sachen sind ja bis heute so geblieben eigentlich, ne?
Annette, wo hatten die Händler denn ihre Stände aufgebaut, die Kunsthandwerker?
Das wurde ganz fest zugeteilt. Die Händler hatten jedes Jahr, wenn sie wiederkamen, den gleichen Stand und es gab ganz, ganz feste Rangordnungen, wer wo sein durfte. Die Besten waren natürlich auf dem Markt, was schwierig war, weil da ja auch der Markt der täglichen Güter war und es regelmäßig Streit gab, beispielsweise mit den Früchtehändlern, Apfelhökerin. Ich finde, das ist so ein schönes Wort.
Ja, das sagen wir heute noch. Der Höker, das kommt dann vom Apfelhöker.
Ja, genau. Höker sind Kleinkrämer, also Menschen, die kleine Sachen verkaufen, also kleine Geschäfte haben.
Was waren das für Streitigkeiten, die es damals gab?
Wie das so ist, auf Weihnachtsmärkten ist die Stimmung ausgelassen, es ist insgesamt eine feierliche Stimmung und die Kinder wurden dann gerne ein bisschen übermütig und haben die Äpfel stibitzt und über den Markt geworfen und wenn dann manch eine festliche Dame über den Markt schlenderte und den Apfel in den Rücken bekam, dann gab es gerne Streitigkeiten und die Stimmung sank. Deswegen mussten irgendwann tatsächlich die Apfelhökerinnen an den Rand des Marktes weichen und konnten nicht mehr in der Mitte ihre Buden haben.
Das fanden die bestimmt nicht so lustig. Lustig.
Ganz bestimmt nicht.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass Äpfel für so viel Ärger sorgen können.
Der Lübecker Weihnachtsmarkt ist ja auch heute bekannt für sein Kunsthandwerk. Wie war das? Was gab es damals für Dinge zu kaufen, die man zum Beispiel auf dem ersten Weihnachtsmarkt 1648, was man jetzt heute auch noch bekommt an Gegenständen?
Also so ganz genau für 1648 ist das schwierig zu sagen. Was ich mir sicherlich gut vorstellen kann, ist die kuschelig warmen Socken, die gerade wieder so in Trend sind in den buntesten Farben, dass es die damals auch schon gegeben hat. Denn im Winter braucht man es einfach kuschelig. Und ich finde es schön, dass das die Zeit so überdauert hat und die Dinge sind, die wir auf den Weihnachtsmärkten immer noch selbst gestrickt von einer charmanten Dame am Strand kaufen können.
Also auch so wie heute, dass man sich in eine schöne Stimmung versetzen möchte. Und Weihnachten möchte man es kuschelig warm haben.
Absolut. Ich habe so ein tolles Zitat gefunden, das finde ich so schön, was beschreibt, wie es damals eben schon war. Also das Zitat ist zwar von 1800, aber es beschreibt es trotzdem wahnsinnig gut. Und es geht, wenn am Abend die Buden des Weihnachtsmarktes hell erleuchtet waren, strömten jung und alt, um sich im schönen Lichterglanz zu ergehen. Ist es nicht schön?
Ja. Wunderschön. Und so ist es doch heute auch.
Ja, und mir geht es immer so, es gibt ja auch mal so Jahre, da denkt man, oh mein Gott, Weihnachten schon wieder. Und spätestens, wenn ich dann hier in Lübeck über den Weihnachtsmarkt gehe, bin ich dann doch irgendwie in Weihnachtsstimmung und freue mich drauf.
Annette, du hast ja recherchiert für unser Gespräch heute, was es damals auf den Kunsthandwerkermärkten schon alles gab. Und du hast ja eine Liste gefunden von 1800, da war das genau aufgelistet.
Ja, ganz genau. Ich finde die Liste wahnsinnig spannend. 1829 gab es 125 Lübecker Händler und davon waren 94 Handwerker, also dass man seine Kunst noch selbst verkauft hat, seine Artikel und nicht nur Händler. Das waren Kuchenbäcker, Schuster, Pantoffelmacher, Korbmacher, Hut- und Mützenmacher, Buchbinder, Beckenschläger, Drechsler, Klempner sogar, Nädler, Zinngießer, Kirschner. Und ganz spannend, zwischen all diesen nützlichen Dingen gab es nur einen Stand, der Gipsfiguren herstellte und einen Schirmmacher.
Also die Gipsfiguren, das war dann für dekorative Zwecke wurden die Figuren dann genutzt. Da gibt es heute natürlich dann mehr auf dem Weihnachtsmarkt.
Vielleicht hat es früher auch weniger geregnet in Lübeck, deswegen nur ein Schirmmacher, könnte ja auch sein. Kunsthandwerk findet ihr hier in Lübeck auf den Weihnachtsmärkten, speziell auf dem Kunsthandwerkermarkt Lübsche Wienacht im Schuppen 6, auf dem Kunsthandwerkermarkt in St. Petri, dem Kunsthandwerkermarkt im Heiligen Geist Hospital, auch sehr schön, und natürlich der Kunsthandwerkermarkt im Huggehus.
Dieses Jahr startet die Weihnachtszeit hier in Lübeck noch vor dem ersten Advent mit einer Andacht am 20. November um 16:30 Uhr in St. Marien und im Anschluss
geht es dann mit einem Umzug zum Klingenberg, wo die Weihnachtsbeleuchtung mit einem Countdown traditionell eingeschaltet wird.
Und die anderen Weihnachtsmärkte, ich hatte es schon gesagt, starten fast alle am 27. November. Zum Beispiel der maritime Weihnachtsmarkt am Koberg, der historische Weihnachtsmarkt oder das Hafenglühen am Drehbrückenplatz.
Wichtig ist ja auch in diesem Jahr, gemeinsam schonend mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen. Und deswegen läuft die Weihnachtsbeleuchtung hier in Lübeck nicht mehr rund um die Uhr. Die Lichter werden zwischen 16 und 22 Uhr eingeschaltet. Und trotzdem ist die Stimmung richtig schön weihnachtlich.
Ja, natürlich. Sowohl die Weihnachtsbeleuchtung über den Straßen als auch die Beleuchtung der einzelnen Stände besteht übrigens schon seit Jahren aus stromsparenden LED-Leuchten. Und außerdem wird im Außenbereich jetzt nicht mehr unnötig geheizt. Ne? Also Heizstrahler und Wärmelampen sind passé und der Trend geht jetzt eher so zur dicken Socke, sage ich mal, zum dicken Pullover unter der Winterjacke.
Das ist ja auch super und das kann man sehr gut machen. Alle Infos rund um die Lübecker Weihnachtsmärkte, die findet ihr im Netz unter lueberg-tourismus.de. Und Annette, du gehst ja auch auf die Kunsthandwerkermärkte hier in Lübeck. Weißt du schon, was du in diesem Jahr kaufen willst oder was dich besonders interessiert?
Ich lasse mich eigentlich gerne treiben, wenn ich so unterwegs bin. Was ich festgestellt hat, was sich bei mir und auch bei vielen verändert hat in den letzten Jahren, dass man wieder Nützliches gerne kauft. Also mir geht es so. Ich bin ein bisschen ab von Stehrumchen überall und kaufe wieder Dinge, die es früher auch schon gab und die ich dann auch gebrauchen habe und das ganze Jahr Freude dran habe.
Ja, ein paar warme Socken, ne?
Zum Beispiel.
Annette, du hast so schön erzählt über die Weihnachtszeit hier in Lübeck. Da hätte ich noch richtig lange zuhören können. Und wenn ihr das noch ausführlicher mit Annette machen wollt, das geht im Dezember. Annette, was machst du da?
Ja, in der Winterzeit und gerade in der Weihnachtszeit ist die Abendtour wahnsinnig schön, denn in der Dämmerung durch Lübeck zu schlendern, wenn der ganze Lichterglanz auch uns beeindruckt, das ist einfach eine ganz tolle Stimmung. Und es gibt immer, so viel dazu, auch eine Möglichkeit, sich aufzuwärmen.
Und wie kann ich da mit dir in Kontakt treten, wenn ich das machen möchte?
Ja, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schicken oder auf der Seite der Lübecker Kulturen einmal schauen. Da stehen alle Termine und dann findet ihr mich auch.
Danke, Annette Rusch.
Und nochmal als kleiner Tipp für euch, wenn ihr in den Kunsthandwerkermarkt im Heiligen Geist Hospital wollt, der auch besonders schön ist, bedenkt, dass er immer nur relativ kurz geöffnet hat, nämlich vom 1. Dezember in diesem Jahr bis zum 10. Dezember. Weil manchmal denkt man so Mitte Dezember, ach Mensch, da gehe ich jetzt mal hin und dann steht man vor verschlossenen Türen.
Das war's schon wieder. Lübeck-Zwischentöne im November.
Aber du musst nicht traurig sein, weil es geht weiter im Dezember.
Wir arbeiten schon an der neuen Ausgabe und dann freuen wir uns wieder auf dich, wenn wir uns wiederhören.
Genieß den November in Lübeck.
Und mach's dir auch so richtig schön gemütlich.
Tschüss.
Tschüss.